NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Jeder Ort kann in gewisser Weise heilig werden, wenn Menschen zusammenkommen und da einen Gottesmoment miteinander teilen.
Man darf ja nicht vergessen, dass wir auch tief mit der Kirche verbunden sind. Kirmes kommt ja von Kirchmesse.
Das Millerntor ist schon eine Ersatzkathedrale für einen. Ich fühle mich auf jeden Fall Gott im Stadion öfter näher als in der Kirche.
Heilige Orte zwischen Kiez und Kult. Das Hamburger Heiligen Geistfeld von Michael Hollenbach.
So, Lose, Lose, was kommt aus der Dose? So, weg, wieder einmal mit. So, lage neue Dose hier vorne.
Der Dom auf dem Heiligen Geistfeld im Stadtteil St. Pauli. Das klingt schon sehr sakral. Aber ein Dom steht hier gar nicht. Dafür findet auf dem Heiligen Geistfeld dreimal im Jahr eines der größten Volksfeste Europas statt, mit rund 10 Millionen Gästen, der Hamburger Dom.
Löst euch jetzt ein Ticket und seid dabei. Los geht's!
Mittendrin ist der evangelische Pastor Friedrich Brandy. Der 74-Jährige mit der runden Nickelbrille und den krausen grauen Haaren ist ehrenamtlicher Seelsorger für die Schaustellerinnen und Schausteller. Gerade besucht der Pastor die Bauernkarte. Im Festzelt sitzt die ganze Familie Kirchhecker zusammen. Man feiert mit Kaffee, Cola und Kuchen den 11. Geburtstag des Filius. Vater Robert Kirchhecker ist der Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg. Stolz erwähnt er, dass die 1200 Jahre alte Schaustellertradition in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Begonnen hatte alles einst mit Kirchweihfesten.
Man darf ja nicht vergessen, dass wir auch tief mit der Kirche verbunden sind. Kirmes kommt ja von Kirchmesse. Ja, und deshalb sind wir schon auch sehr gläubig. Pastor Brandy gibt uns dann immer die Predigt und nimmt alle Sünden von uns. Das ist auch bitter nötig.
Robert Kirchhecker beschwört dann auch die besondere Gemeinschaft der Schaustellerfamilien.
Wir sind alle Konkurrenten untereinander, aber wenn es hart auf hart kommt, halten wir immer zusammen.
Das kann Pastor Friedrich Brandy nur bestätigen.
Man muss sich das so vorstellen wie so ein nicht lokal gebundenes Dorf. Also das ist irgendwie wie so eine dörfliche Gemeinschaft. Jeder kennt jeden. Manchmal ist man auch irgendwie verschwägert, verheiratet, manchmal auch verzankt und geschieden.
Der Dom, das große Volksfest auf dem Heiligen Geistfeld. Für viele ein ganz besonderer Ort. Aber wie ist es zu dem Namen gekommen?
Ja, das ist ein Begriff, der aus dem Mittelalter stammt. Nämlich vom Heiligen Geist Spital.
Erklärt der Historiker Ralf Wiechmann. Er hat lange zur Geschichte Hamburgs geforscht.
Hamburg war natürlich im 13. und 14. Jahrhundert noch eine relativ kleine Stadt. Und wie viele mittelalterliche Städte hatten die auch immer zu kämpfen mit Seuchen und Krankheiten und anderen Dingen. Und deswegen hat man die Hospitäler, also die Krankenhäuser, schön an den Rand der Stadt verbracht, sozusagen, damit man die Kranken möglichst nicht ganz in die Stadt hineinließ.
Im Westen der Stadt verfügte das Hospital zum Heiligen Geist, getragen von einem Laienorden, über mehrere Häuser und Ländereien, unter anderem das Heiligen Geistfeld, das jahrhundertelang als Viehweide genutzt wurde. Die Gaukler und Händler, die Narren und Spielleute, die traten damals im Mittelalter im Innern der Stadt am Dom auf.
Es gab einen großen Anbau am Dom, den sogenannten Schappendom. Und dort fanden dann auch immer so Jahrmärkte statt. Und deswegen war dieser Jahrmarkt immer mit dem Dom verbunden. Und das blieb auch über Jahrhunderte.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die stark sanierungsbedürftige Bischofskirche, wie viele andere kirchliche Gebäude, säkularisiert. Neue Eigentümerin wurde die hamburgische Bürgerschaft. Die ließ den baufälligen Dom aber kurzerhand abreißen. Doch nun stellte sich die Frage, was man ohne Dom mit dem doch so populären Jahrmarkt machen sollte.
Dann hat man sich überlegt, Mensch, wir haben doch aber da vor den Toren der Stadt, gibt's doch ein großes freies Feld, das Heiligen Geistfeld. Da können wir doch den Dom stattfinden lassen. Den sogenannten Dom, diese Bezeichnung, hat man dann einfach mitgenommen. So dass der Dom auf dem Heiligen Geist stattfand. Und so ist es bis heute geblieben.
Der evangelische Pfarrer Friedrich Brandy fühlt sich wohl auf dem sehr weltlichen Dom. Man merkt schnell, dass der Seelsorger einen guten Draht hat zu Menschen wie Gabriela Liebel. Mit der Spezialitätenpfanne ist ihr Familienbetrieb jedes Jahr dreimal auf dem Dom.
Das ist mein Freund. Der gehört hier zu uns zu. Genau, das ist unser Dompastor.
Ja, genau.
Na? Der hat meinen Vater beerdigt, mein Cousin. Der ist immer da.
In der Domgemeinde auf dem Heiligen Geistfeld betreut Friedrich Brandy rund 250 Schaustellerfamilien. Die Schaustellerinnen und Schausteller hätten eben ihre eigene Religiosität.
Die sind schon irgendwie sehr gläubig, glauben an Gott, aber mit Christentum selbst haben sie so jetzt nicht so übermäßig viel zu tun. Aber sie sagen schon, Kirche gehört dazu. Also ich bin hier auch recht geachtet. Das ist auch irgendwie rührend, also ganz, ganz nett.
So, Kinder, Sie haben es geschafft. Wir halten wieder Vorsicht an der Fahrbahn. Achtung, bitte.
Friedrich Brandy macht die Kirmes vielleicht nicht zu einem klassischen heiligen Ort. Aber er sorgt immer wieder für so etwas wie heilige Momente in der häufig schrillen, lauten und schnelllebigen Welt der Fahrgeschäfte. Den Lauf der Dinge will er nicht aufhalten und doch für sinnvolle Unterbrechungen sorgen. Er tauft hier, gibt Konfirmandenunterricht, traut Paare, tröstet bei Todesfällen. Und er feiert auch ungewöhnliche Gottesdienste, wenn auf dem Heiligen Geistfeld alles stillsteht und Ruhe auf dem Rummel einkehrt.
Freitag wird der Dom eröffnet, Sonntag mache ich immer den Gottesdienst, 23:30 nachts, 23:45. Und das kommt gut an. Hat natürlich auch immer so ein bisschen was mit Come Together zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Aber sie brauchen schon, wollen schon den Gottesdienst auch haben, ne?
Friedrich Brandy trägt dann seinen schwarzen Talar. Auf seiner lilafarbenen Stola sind mit goldenem Garn ein Zirkuszelt, eine Theaterbühne und eine Zuckerwarenbude gestickt. Dass während des Gottesdienstes schon mal geraucht wird oder ein Bier getrunken wird, stört den Pastor nicht. Und kein Problem sei auch, dass nicht jeder kommen kann und will. Jean-Marcel Laroche zum Beispiel hat eine Creperie auf dem Dom.
Und wenn wir dann jetzt hier Wochenende im Geschäft stehen und den ganzen Tag am Verkaufen machen und so, sind wir auch abends Hunde kaputt. Also ich muss leider sagen, ich schaff's immer. Körperlich nicht. Ich bin so kaputt. Bin froh, wenn ich dann abends in meinem Bett liege. Schlafe.
Aber ich mag ihn trotzdem.
Ich bin deshalb aber kein schlechter Mensch.
Von der Creperie ist es auf dem Dom nicht weit bis zur Geisterbahn, dem Geisterpalast.
Guten Abend, meine lieben Gruselfreunde. Herzlich willkommen.
Diesen Laden habe ich auch eingesegnet. Die wollen dann noch, wenn die ein neues Geschäft haben, wollen die dann noch immer gerne den Segen des Pastors haben.
Anfangs habe er noch Bedenken gehabt, weil das ja eher ein katholischer Brauch sei. Aber
wenn die Katholiken das machen, warum soll ich das nicht machen?
Ja, ich nehme meistens den Fahrstuhl, weil ich dann irgendwie Gepäck habe und da hier nicht so gut durchkomme.
Am nördlichen Rand des Heiligen Geistfelds ragt ein grau-braunes Ungetüm mit grüner Haube in den blauen Himmel. Ein knapp 60 Meter hoher Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg.
Die meisten denken ja zuerst an Zivilschutz, wenn sie so einen Bunker sehen. Und dieser ist aber ein spezieller, das war ein Gefechtsturm zur Flugabwehr. Und oben auf den Ecken waren eben Geschütze positioniert.
Anita Engels ist Soziologieprofessorin an der Universität Hamburg. Sie geht den Rundweg, den sogenannten Bergpfad hoch. Ein breiter Fußweg, der sich um den Bunker nach oben schlängelt.
Es ist kein heiliges Gebäude, aber ein denkmalgeschütztes Gebäude,
das sich sehr verändert hat. Seit Jahrzehnten wurde das massive Gebäude schon als Medien- und Musikbunker genutzt. Vor 7 Jahren begann man, den alten Bunker um 20 Meter aufzustocken, mit 5 Eventetagen, einem Hotel, einer Konzerthalle, mit Cafés und Restaurants, alles terrassenförmig begrünt mit rund 20.000 Bäumen, Sträuchern und Stauden. Anita Engels ist mittlerweile am höchsten Punkt des alten Bunkers angekommen. 38 Meter liegen unter und noch 20 Meter über ihr.
Von hier oben sieht man, ganz links ist das Millantor-Stadion, die Rindermarkthalle. Und wenn man dann weiterschaut, da ist eben das Karo-Viertel. Das ist ein ganz eindrucksvoller Blick, wenn man hier hochkommt.
Und auf der anderen Seite blickt man auf den Dom, der selbst von hier oben nicht zu überhören ist. Die Soziologieprofessorin arbeitet ehrenamtlich mit im Verein Hildegarden. Der Verein will dafür sorgen, dass trotz der touristischen Angebote und der Begrünung die dunkle Geschichte des Bunkers nicht in Vergessenheit gerät. Auf dem Bergpfad hat der Verein Infotafeln errichtet, auf denen die Geschichte des Bunkers zu lesen ist. Gebaut wurde er 1942, vor allem durch Zwangsarbeiter. Oben sollten die Flugabwehrkanonen britische Bomber abschießen. Darunter waren auf 6 Etagen Schutzräume. Bis zu 25.000 Menschen sollen sich hier in Bombennächten zusammengedrängt haben. Anita Engels hat einige Zeitzeuginnen interviewt, die hier Todesängste ausstanden. Von dem Bergpfad führt eine schwere Metalltür ins Innere des Bunkers. Die Wände sind 3,5 Meter dick.
Also hier sieht man nämlich, das ist so die Originaltür noch. Ne? Also da gab es so eine Schleusenkammer. Also das sind die Original-Schutztüren dann.
Zu den Zeitzeuginnen, die Anita Engels interviewt hat, gehört Irmgard Nuschewan. Die 91-Jährige überlebte als 8-Jährige mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder die sogenannte Operation Gomorra, als im Sommer 1943 bei alliierten Luftangriffen rund 34.000 Menschen in Hamburg starben. Sie erlebte auch, wie der Bunker getroffen wurde.
Das müssen 2, 3 Bomben gewesen sein. Wir waren ja die letzte Etage. Bom, bom, bom. Und der Bunker wackelte. Und dann schrien wir alle. Jetzt ist es aus, habe ich gedacht. Jetzt ist es aus.
Die Angriffe auf Hamburg dauerten im Sommer 43 tagelang.
Dann wurden die Angriffe immer schwerer und wir sind im Bunker geblieben. Meine Mutter hat ein paar Kissen geholt, die hatte ja auch noch die Kinderkarre und irgendwas zu essen. Und dann haben wir einige Tage im Bunker geschlafen, auf den Bänken. Also der Bunker war unser zweites Zuhause.
Anita Engels verlässt den ehemaligen Schutzraum. Ein früher eher unheiliger Ort ist heute zu einer spektakulären Event-Location geworden. Tausende von Touristen strömen jeden Tag den Bergpfad hoch, um die Aussicht über Hamburg zu genießen. Für Anita Engels ist das der richtige Ort, um an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte zu erinnern.
Solche Orte eignen sich meines Erachtens dafür sehr gut, weil das ist so eine spannende Mischung. Also die Leute kommen ja hier hoch, um einen schönen Ausblick zu haben. Und dadurch, dass sie hier Schritt für Schritt hochgehen und sich die Schilder angucken, sehen sie dann, okay, das hat ja auch nochmal ganz andere Ebenen, dieses Erlebnis jetzt. Also ohne, dass man gleich so mit der Nase draufgestoßen wird und sich sofort so schwer fühlen muss. Ne? Also man kann das wirklich in einen auch Familienausflug integrieren und das sind einfach wichtige Denkanstöße.
Unten am Fuß des Bunkers wartet Ulf Werner. Er ist Pastor in der Kirche der Stille in Hamburg-Altona, hat aber eine ganz besondere Beziehung zum Bunker.
Für mich wird ein Ort immer dann besonders, wenn man was mit ihm verbindet. Und für mich ist das immer ein besonderer Moment. Da ich ja als spiritueller Mensch unterwegs bin, sind das für mich besondere Gottesmomente. So. Und in diesem Bunker oben, in dem Übel und Gefährlich, hatte ich schon den einen oder anderen Gottesmoment für mich, weil ich die ganz viel in Musik finde.
Ulf Werner ist aber nicht nur Pastor in der Kirche der Stille, sondern auch Trompeter in der Ska-Punk-Band Rantanplan. Zu seinen besten Konzerten zählt er die im Bunker-Musikclub Übel und Gefährlich, wo die Band jedes Jahr auftritt.
Das sind so Momente, wenn du auf der Bühne stehst und spielst. Du hast nie ganz in der Hand, ob da ein Funke überspringt oder nicht. Und manchmal passiert es. Und du verbindest dich mit dem Publikum, mit der Musik, bist auf einer Augenhöhenebene und hebst zusammen irgendwie in die Ewigkeit ab. Und das ist für mich so ein Gottesmoment, den ich selber, so viel ich übe, nicht herbeiführen kann, aber der manchmal passiert. Und deswegen ist der Ort für mich besonders, weil ich da was erleben durfte, wonach ich suche, wofür ich aufstehe letztlich. Ich glaube, jeder Ort kann in gewisser Weise heilig werden, wenn Menschen zusammenkommen und da einen Gottesmoment miteinander teilen. In dem Sinne würde ich sagen, kann das überall passieren. Wir können zwar nicht selber irgendwie bestimmen, wann der Geist weht, aber wir können zumindest versuchen, die Türen möglichst weit aufzumachen, dass was wehen kann.
6 Geschosse über dem Musikclub Übel und Gefährlich ist Anita Engels schließlich auf der Dachterrasse angekommen. In rund 60 Metern Höhe. Eine Rasenfläche wird hier von Sträuchern und kleinen Bäumen umrandet.
Ja, und jetzt denken eben viele, okay, jetzt bin ich ja ganz oben, sind überall Bäume, ich kann nicht richtig gut runtergucken. Und das ist aber genau der Punkt. Es soll eigentlich hier oben wie auf einer Lichtung sein. Deswegen müssen Bäume drumherum sein.
Aber zwischen den Bäumen schweift der Blick in die Ferne. Bei Sonnenuntergang ist das hier oben ein erhebender Ort. Mit Sicht auf die 5 Hamburger Hauptkirchen, auf den Fernsehturm, auf den Hafen mit den riesigen Schiffen und den Kränen sowie auf die Reeperbahn. Vom graugrünen Bunker blickt man südwestlich des Heiligen Geistfelds auf den Stadtteil St. Pauli. Der katholische Pfarrer Karl Schulz lebt hier. Er steht vor seiner Kirche in einer der berühmtesten Straßen von St. Pauli, der Großen Freiheit. Doch der Name steht ursprünglich nicht für Ausschweifung und totale Freizügigkeit.
Die St. Josef-Kirche und die Straße Große Freiheit, das hat miteinander zu tun. Denn Alt-Hamburg war nach der Reformation lutherisch und laut bugenhagischer Kirchenverfassung durften Katholiken und Freikirchler und Juden in Alt-Hamburg ihren Glauben nicht ausleben. Und die wichen dann aus hier nach Altona.
Altona und das heutige St. Pauli lagen damals vor den Toren der Stadt Hamburg.
Und Friedrich III. Hat uns 1658 ein Religionsprivilegium gegeben. Und aufgrund dieses Religionsprivilegiums hat diese Straße ihren Namen bekommen. Große Freiheit.
Die Große Freiheit, das Religionsprivileg von 1658, sei für ihn bis heute bedeutend.
Und dieses Religionsprivilegium war im Grunde genommen ein Akt der Toleranz, der besonders uns Katholiken galt. Und deshalb haben wir diesen Gedanken der Toleranz mit aufgenommen. Und als Seelsorger bedeutet das für mich, die Menschen wahrzunehmen, die hier leben, arbeiten, aber auch ihre Freizeit verbringen. Sie wahrzunehmen, nicht in irgendeine Schublade zu stecken, sondern sie als Menschen wahrzunehmen.
Die St. Josef-Kirche wurde vor rund 300 Jahren, 1723, geweiht. Die Kirche steht Haus an Haus mit den Kneipen, Clubs und Etablissements.
Die Kirche ist hier der älteste Club. Als die Kirche hier gebaut wurde, gab es ja dieses Ambiente noch nicht. Alles andere fügt sich ein.
Pfarrer Karl Schulz geht die Große Freiheit hinunter und bummelt über die Reeperbahn. Immer wieder wird er gegrüßt. So auch in der Bar Alte Liebe.
Hey, komm rein.
Hallo.
Moin.
Hallo, hallo. Na, alles gut?
Alles gut.
Schön, das freut mich sehr. Ja. Ein Kaffee?
Ja.
Man kennt den Pfarrer. Wenn er sich hier an einen Tisch setzt, wird er öfter von Stammgästen angesprochen.
Es geht weniger darum, dass ich irgendwelche Probleme löse. Es geht eigentlich darum, dass jemand da ist, der ein Ohr hat. Und ich empfinde das als absolutes Privileg und dass ich dafür bezahlt werde, dass ich Zeit habe. Und meine Aufgabe ist wirklich hören, zuhören und weniger Kommentare geben und sowas. Und das spüren die Menschen. Der Mythos St. Pauli ist ja sehr geprägt durch Folklore. Hans Albers spielt da eine große Rolle, wahrscheinlich auch Udo Lindenberg, die Beatles. Aber wenn man hier lebt, dann kriegt man schnell mit, es ist einerseits in der Tat ein Vergnügungsviertel und andererseits tritt hier auch zutage, was die Nacht gerne ummantelt. Viel Elend, viel Leid. Kriminalität, aber auch die Wohnungslosigkeit. Ja, es gibt auch Gruppen, die betonen, dass Katholiken, strenge Katholiken, hier eigentlich nichts zu suchen haben. Aber dann sage ich, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Kirche ist dann immer gut, wenn sie sich nicht abschottet, wenn sie sich nicht selber Oasen sucht, sondern mittendrin ist. Und deshalb ist mein Ort hier schon richtig.
Ich komme noch irgendwann wieder.
Für mich ist der Ort hier ein Ort der großen Freiheit geworden, weil ich persönlich davon ausgehe, dass wir alle Licht und Schatten in uns haben,
sagt der evangelische Punkpastor Ulf Werner.
Und das hat Luther auch schon gesagt, wir sind simul justus atque peccator, wir sind Sünder und Heiliger zugleich. Und damit irgendwie in Verbindung zu gehen und uns damit auseinanderzusetzen und so, das ist einfach eine ehrliche und gute Sache. So, es ist keiner irgendwie jetzt, der hier rumläuft und nichts Schlechtes denkt. So, das ist, wir sind Menschen alle. Deswegen ist es für mich eigentlich ein ehrlicher Ort, ein heiliger Ort ist auch was Ehrliches.
Einige hundert Meter entfernt vom katholischen Pfarrhaus liegt das Heiligengeistfeld und das Millerntor-Stadion. Der Kiezpfarrer pflegt enge Kontakte zum FC St. Pauli. Wenn er es zeitlich schafft, geht er zu den Heimspielen der Kiezkicker.
So ein Fußballspiel hat ja gewissermaßen eine pseudo-liturgische Form angenommen. Ob das wirklich sinnstiftend ist, da mache ich mal ein Fragezeichen. Aber es ist zumindest in dem Moment, wo sie da sind, ist es schon sinnstiftend. Also ich kann sehr viel damit anfangen, dass Leute das gewissermaßen auch als Ersatzreligion betrachten.
Das Heiligengeistfeld war so ein Schmelztiegel für ganz, ganz viele Sportarten. Heiligengeistfeld ist in der Tat die Geburtsstätte des FC St. Pauli, fast schon wie eine Art Ursuppe des Fußballs in Hamburg.
Christopher Radke ist Mitarbeiter des FC St. Pauli Museums. Es liegt direkt neben dem Millerntor-Stadion am Rande des Heiligen Geistfelds. 1910 wurde hier der Fußballclub St. Pauli gegründet. Er hat eine wechselvolle Geschichte. Nicole Grochowina geht 1985 zum ersten Mal ins Millerntor-Stadion. Heute ist die 54-jährige Geschichtsprofessorin an der Uni Erlangen-Nürnberg, evangelische Ordensschwester und Mitglied im Rat der EKD, der evangelischen Kirche in Deutschland. Und immer noch St. Pauli-Fan. Damals ging sie im Teenageralter mit Freundinnen und Freunden aus einer kirchlichen Gruppe zu den Kiezkickern. Der FC St. Pauli sei da schon etwas anders gewesen als andere Fußballvereine.
Es geht natürlich ums Gewinnen, aber es geht eben nicht nur um die Titel. Es geht auch um das Wie, also wie man miteinander unterwegs ist. Und mein Herz war vollends gewonnen, als dann irgendwann klar war, dass Pauli zu den ersten Vereinen gehört, die sich aktiv gegen Rechtsextremismus aussprechen. Und das Zweite ist, St. Pauli ist super gut verankert im Stadtteil.
Zeitgleich damit hatte der FC St. Pauli auch so einen ganz wundersamen sportlichen Aufstieg. Man stieg aus der dritten Liga in die zweite auf, dann 1988 fast nur mit Spielern hier aus der Region, stieg man in die Bundesliga auf und schon Ende der 80er Jahre war das Stadion ausverkauft.
Im Fußballmuseum kann man sich an die alten Zeiten erinnern. Einige Ausstellungsstücke haben für die Fangemeinde den Charakter von Reliquien.
Das ist ein Schuh von Klaus Tomforde. In Bronze gegossen. Klaus Tomforde war das Tier im Tor, also quasi schon Vereinslegende. Das sind die Schuhe, die Dirk Zander getragen hat, als er in Ulm das 1:0 geschossen hat und der FC St. Pauli 1988 in die Bundesliga aufgestiegen ist.
Auch Tim Brotkorb ist St. Pauli-Fan. Das Stadion ist für ihn ein besonderer Ort. Er schätzt die Atmosphäre. Und das hat nicht nur mit Jubelstimmung und Party zu tun. In seiner Jugend engagierte sich Tim Brotkorb in der katholischen Kirche, bis er mit 12 von einem Geistlichen sexuelle Gewalt erfuhr. Er brauchte Jahrzehnte, bis er darüber sprechen konnte. Heute engagiert er sich im Betroffenenrat Nord, der unabhängigen regionalen Vertretung der Betroffenen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Ihn zieht es schon seit Jahrzehnten ins Millerntor-Stadion.
Es ist der Verein meines Herzens und es ist für mich auch ein sicherer Raum, weil ich hier ganz viele Leute kenne und ich hier auch nie Angst haben muss, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil Awareness hier im Stadion eine ganz große Rolle spielt. Und für mich als Betroffener sexuellen Missbrauchs kann ich mich einfach sicher fühlen, weil ich weiß, wenn irgendwas ist, kann ich mich immer an jemanden wenden. Es ist einfach ein sicherer Ort. Hier muss ich vor nichts Angst haben. Ich bin einfach zu Hause. Das ist nicht einfach nur ein Stadion, es ist ein Stück meines Zuhauses auch tatsächlich.
Tim Brotkorb und auch Nicole Grochowina haben das Stadionlied von Thies Uhlmann schon oft mitgesungen. Gefühle, die die evangelische Ordensschwester selbst durchlebt hat.
Wenn das ganze Stadion feiert und im Grunde unisono unterwegs ist, das ist natürlich ein Gänsehautmoment. Und wenn klar ist, hier passiert etwas Besonderes, das sind diese großen, sicherlich auch heiligen Momente mit super, super viel Gänsehaut.
Heilige Momente auf einem heiligen Rasen. Die religiösen Metaphern, die in der Welt des Fußballs auftauchen, sind auch dem Brotkorb nicht fremd.
Das Millerntor ist schon eine Ersatzkathedrale für einen, auf jeden Fall, keine Frage. Also ich fühle mich auf jeden Fall Gott im Stadion öfter näher als in der Kirche. Also ich glaube schon, ich glaube nicht an den Gott, den die Kirche mir suggerieren will, sondern ich glaube an einen liebenden, vergebenden Gott. Wenn wir zusammen singen, das geht ja von Kurve zu Kurve hin und her, das ist schon beeindruckend. Es ist vergleichbar mit einem guten Choral in der Kirche tatsächlich.
Aber wenn aus allen Kehlen St. Pauli im Tollhaus Millerntor-Stadion skandiert wird, wer wird dann daran denken, dass der Stadtteil seinen Namen durch die St. Pauli-Kirche bekam und deren Namen auf den Apostel Paulus zurückgeht?
Ich glaube, dass St. Pauli auch in gewisser Art eine Religion ist, weil man einfach mit diesem Verein mitfiebert. Das ist einfach eine sehr große feierliche Stimmung während der Spiele auch. Und das ist eben tatsächlich ähnlich wie in der Kirche.
Als Ordensmensch ist mir natürlich klar, dass ein Fußballstadion keine Kathedrale ist. Und doch, für viele Menschen ist es eine Kathedrale. Nicht nur wegen des Gemeinschaftserlebnisses, sondern wegen dieser Existenzialität, die beim Fußball ja auch ist. Da geht es ja durchaus um Leben und Tod bisweilen, wenn wir über K.O.-Spiele nachdenken, über Aufstieg, Abstieg etc. Und ich glaube, dass viele Menschen damit sehr gut was anfangen können.
Doch die Liebe beweist sich erst, wenn der Wind zunimmt. Und Liebe ohne Leiden hat noch niemand gesehen.
Doch die Liebe beweist sich erst, wenn der Wind zunimmt.
St. Pauli ist eine absolute Fahrstuhlmannschaft. Das heißt, es geht mal in die erste Liga, mal in die zweite Liga. Wir sind leiderprobt und wir alle wissen, dass Leid natürlich verbindet, aber wir sind auch Feierbiester. Das gehört eben auch dazu, zu St. Pauli.
Die Historikerin und evangelische Ordensschwester Nicole Grochowina würde nicht so weit gehen, vom Millerntor-Stadion als einem heiligen Ort zu sprechen. Aber das Heiligengeistfeld mit seinen Ecken und Kanten, mit seinen vielen Facetten, das ist mitten in der Großstadt ein besonderes Fleckchen Erde. Dazu gehören der Beton eines Bunkers, die Buden und Fahrgeschäfte des Doms, der Blick zur Reeperbahn, das Millerntor-Stadion. Es ist ein faszinierender Platz.
Er verbindet zwei Welten. Er verbindet die Welt des Alltags und der Besonderheit. Und irgendwas passiert da auch. Entweder an Gemeinschaftsstiftung, an gemeinsam erlebter Emotion. Das ist ein Andersort auf Zeit, der aber trotzdem etwas in den Alltag hineinragt. Heilig also vielleicht weniger, aber anders, definitiv anders.
Heilige Orte zwischen Kiez und Kult. Das Hamburger Heiligengeistfeld. Eine Sendung von Michael Hollenbach. Redaktion Florian Breitmeier. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Weitere 6 Folgen der Reihe finden Sie in ARD Sounds.